Ja, lieben guten Morgen, liebe Leute. Ja, danke Sekia. Ja, meine Mitarbeiterin hier aus dem Kindergarten, die weiß, wie das läuft. Ja, guten Morgen. Dankeschön. Aufstehen, aufwachen. Ja, ich möchte einfach heute nochmal kurz etwas sagen zur Himmelfahrt. Wir hatten gerade Donnerstag, den Feiertag. Und ich weiß, dass Jörg in der letzten Predigt auch schon was dazu gesagt hat und es auch schon sehr gut ausgeführt hat. Ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, das irgendwie nochmal besser zu machen, aber ja, das ganze Ding, Himmelfahrt, fand ich spannend und irgendwie hat Gott mir das aufs Herz gelegt, da nochmal was zuzusagen heute Morgen. Lass uns heute Morgen nochmal einfach zusammen schauen, was ist Himmelfahrt eigentlich genau passiert, was bedeutet Himmelfahrt und warum feiern wir das eigentlich? Danke, genau, da hat jemand aufgepasst im Unterricht, im Bibelunterricht. Schlagt auch mal Lukas Kapitel 24 auf, wenn ihr eine Bibel habt. In Vers 50, wie wir schon letzten oder vorletzten Sonntag gelesen hatten, da steht, er, also Jesus, führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Traurigkeit. Nein, mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und diese Predigt heute Morgen soll auch einfach ein Rühmen sein. Ich möchte Gott rühmen. Ich möchte Jesus rühmen. Ich möchte Gott preisen mit dieser Predigt. Und ja, manchmal lernt man wahnsinnig viel in Predigten. Und manchmal ist es auch unser Auftrag, glaube ich, als Kinder Gottes, ihn einfach nur zu rühmen, einfach zu boasten, einfach, ja, nicht mit ihm angeben, aber schon. Stolz sein auf Gott. Stolz sein auf Jesus. Wir sind manchmal so verklemmt, wir sind manchmal so ängstlich, wir sind manchmal so schüchtern, wir schämen uns manchmal fast dafür. Wir schämen uns manchmal für das, was wir glauben, an wen wir glauben. Wir denken so, das kann ich jetzt nicht ernsthaft dem sagen. Der wird mich direkt auslachen. Und wir haben gar nicht so dieses Rühmen, das können wir manchmal gar nicht. Das haben wir manchmal auch nie gelernt, sozusagen. Aber zum Beispiel Paulus und die anderen Apostel, die konnten sich sehr gut rühmen. Sie konnten Jesus rühmen. Paulus sagte mal, ich will nicht mich selber rühmen, also ich will nicht selber großkotzig sein, mit mir angeben, mit meinen Leistungen prahlen. Ich will mit Jesus angeben. Ich will mich seiner rühmen. Und das ist ziemlich komisch, weil wir kennen gerade als junge Generation eigentlich eher Menschen, die sich selber rühmen. Die ganze Lieder, ganze Alben darüber schreiben, wie geil sie sind. Ja? Wo Rapper darüber eigentlich kein anderes Thema finden, scheinbar, oder kein anderes Thema kommerziell erfolgreich ist, als darüber zu schreiben, wie krass man ist, wie viel besser man ist als die anderen, wie sehr man die anderen zerstört, wie sehr man ja, einfach, wie reich man ist, wie viel reicher man ist als die anderen. So dieses Thema, alle anderen faken nur, aber bei mir ist es echt. So, ich bin wirklich reich. Ja, ich trinke wirklich den Champagner. Ja, ich fahre wirklich den Lambo. So, alle anderen haben den nur so gemietet, aber bei mir ist es wirklich wahr. Echt jetzt, Leute, bei mir ist es wirklich. So, ganze Alben werden tatsächlich darüber geschrieben, wie großartig sich manche Menschen selber angeblich finden. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich finden die sich nicht mal so toll. Also das ist einfach so ein Gesetz anscheinend, das muss man machen. Wahrscheinlich sitzen die auch mal rum und finden sich richtig bescheuert. sind deprimiert mit sich selber, frustriert, kriegen ihr Leben nicht in den Griff, kriegen es nicht hin. Aber die Musik funktioniert halt einfach so. Also das kennen wir. Ich kenne sogar Rapper, die sich Gott nennen. Die sich ernsthaft Gott nennen. In den USA ist das teilweise so. Die nennen sich wirklich Gott und die meinen es ernst. Ich weiß nicht, sie sind anscheinend so erfolgreich und reich und alle Menschen beten sie ja anscheinend an, dass sie selber auf den Trip kommen, dass sie Gott sind. Eine Art Gott. Vielleicht nicht der Gott, aber ein Gott. Und dann kann man ja eigentlich auch nur darüber schreiben, wie großartig man selber ist. Aber dass jemand darüber spricht, wie großartig jemand anders ist, das sind wir vielleicht nicht so stark gewohnt. Dass man jemand anders in die über den Klee lobt, dass man jemand anderen groß macht, rühmt, mit jemand anderem angibt. Das ist nicht so in unserer Gesellschaft nicht so stark drin. Aber von Zeit zu Zeit ist es wichtig, dass wir mit Jesus angeben. Von Zeit zu Zeit ist es wichtig, dass wir dass wir uns rühmen also über Jesus und wie er ist. Warum sind diese Jünger hier so fröhlich? Jesus ist gerade weggegangen. Er ist weggegangen. Und das war eigentlich das, wovor sie immer Angst hatten. Sie hatten Angst, dass Jesus weggeht. Sie haben gesagt, Herr, verlass uns nicht. Sie waren wirklich traurig. Und Jesus musste sie auch darüber trösten. Er musste den Mut machen und sagen, ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Keine Angst. Ich muss gehen, aber ihr werdet nicht alleine sein. Aber das war eigentlich eher so ihre Haltung. Bitte geh nicht weg, Jesus. Das ist überfordert uns. Das, was du vorhast, dieser ganze Auftrag, dein Plan. Wie sollen wir das ohne dich schaffen? Du bist doch hier der Boss. Du bist doch unser Meister, unser Lehrer, unser Rabbi, unser Prophet, unser Messias, unser Herr. Und warum jetzt hier diese Freude? Warum sind sie auf einmal happy? Was ist hier passiert? Wir können ja Apostelgeschichte auch nochmal nachlesen. Apostelgeschichte 1, da startet Lukas auch nochmal mit der Himmelfahrt. Beide Geschichten sind ja von Lukas geschrieben. Und beide Bücher sind von Lukas geschrieben. Und es ist eigentlich sehr cool zu sehen, wie Lukas in Lukas Evangelium darüber spricht, die Taten von Jesus beschreibt, diesem gewissen Theophilus. Und wie er hier eigentlich in dem zweiten Buch beschreibt, was Jesus dann sozusagen, die weiteren Taten von Jesus, aber durch die Gemeinde und durch die Apostel und durch den Heiligen Geist. Also das hier ist sozusagen der zweite Bericht darüber, was Jesus gemacht hat. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er sich ausgewählt durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Jesus war noch 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen nach seiner Auferstehung. 40 Tage hat er mit ihnen gesprochen, gegessen, Gemeinschaft gehabt, ihre Fragen beantwortet. 40 Tage intensive Gemeinschaft, intensive Lehre über das Reich Gottes. Und ich glaube, das tat den Jungs auch unglaublich gut. Das brauchten die auch nochmal, diese 40 Tage mit dem auferstandenen Jesus. Die waren ja so fertig mit den Nerven als bei der Kreuzigung. Nach der Kreuzigung, die konnten ja nicht mehr. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die konnten das alles nicht einordnen. Das war einfach zu viel. Und diese 40 Tage mit Jesus, ich glaube, das hat sie nochmal extrem aufgebaut. Und nochmal, Jesus hat ihnen, glaube ich, alles so erklärt, wie er auch den Bethanien, also den Jüngern, den Emmaus-Jüngern, alles erklärt hat. So hat er sich auch nochmal so viel Zeit für seine Jünger genommen. Aber nach diesen 40 Tagen ist es dann wirklich soweit. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Was für ein Auftrag, oder? Was für ein Auftrag hier für diese 12 Männer oder für diese 11 Männer. Was für ein Auftrag. Jerusalem, okay. Hannover, okay. Also Hannover zu evangelisieren, okay. Das kriegen wir vielleicht irgendwie hin, dass jeder Hannoveraner mal von Jesus gehört hat. Das kann man sich ja noch vorstellen, oder? Das liegt im Bereich des Möglichen. Da könnten wir uns eine Kampagne ausdenken, Plakate kleben, was weiß ich. Wir könnten alles Mögliche machen, so, ne? Dass jeder Hannoveraner auf jeden Fall mal gehört hat, Jesus ist Herr, Jesus ist auferstanden und er ist der Retter. Aber dann in ganz Judäa, in Samaria, okay, das ist schon mal eine Zugfahrt irgendwie raus in die Dörfer, in die Kleinstädte um Hannover herum. Aber dann in die ganze Welt, in die ganze Welt. Und die ganze Welt war auch damals schon ziemlich groß. Also die Völker, die man kannte, das waren auch schon eine Menge. Das war vielleicht noch nicht Südamerika und Nordamerika, aber der Rest eigentlich schon. Also die Welt, die sich hier die Jünger vorstellen, war schon sehr groß. Und was für eine Herausforderung. Das geht natürlich nur dadurch, dass Jesus mit dem oder in Form des Heiligen Geistes mit ihnen ist und bei ihnen ist. Bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und wie gesagt, wir wissen, sie waren fröhlich, sie waren happy. Es war total genial für sie. Es war perfekt. Sie haben sich total gefreut, obwohl sie diesen riesen Auftrag von Jesus bekommen haben. Da lag dieser Berg Arbeit vor ihnen. Aber sie waren glücklich, sie waren fröhlich. Sie konnten sich das vorstellen. Sie wussten, Gott, Jesus wird mit dabei sein, sein Heiliger Geist wird das machen. Irgendwie waren sie nicht betrübt oder haben sich Sorgen gemacht. Sie waren einfach fröhlich. Aber ich glaube, das hat auch noch einen anderen Grund. Ich glaube, sie haben einfach gesehen, jetzt hat Jesus seinen Weg vollendet, sozusagen. Jetzt ist etwas passiert, was Jesus auch nochmal in ihren Augen rehabilitiert hat. Was Jesus nochmal bestätigt hat. Eine weitere Bestätigung davon, dass Jesus wirklich der Messias ist. Diese Himmelfahrt, die Auferstehung war schon eine Bestätigung, oder? Ich meine, wer kann schon vom Tod auferstehen? Jesus ist auferstanden. Dann diese 40 Tage. Aber dann nochmal die Himmelfahrt. Das war für die Jungs nochmal der doppelte Beweis. Die doppelte Bestätigung. Ja, dieser Jesus von Nazareth, es ist wirklich der. Es ist wirklich der Retter. Der Retter Israels, aber auch der Retter der ganzen Welt. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, das hat die so happy gemacht, diese zweite Bestätigung. Ja, er ist es, wirklich. Er war nicht, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Er war nicht einfach nur ohnmächtig und ist dann wieder auf, das glaubten die sowieso nicht. Aber trotzdem, sie brauchten, glaube ich, nochmal so diese zweite Bestätigung. Und ich glaube, hier passiert, oder sie haben das auch noch an einer Sache, oder eine Sache hat sie besonders fasziniert. Jesus wurde in den Himmel gehoben. Okay, das ist etwas, was man noch sonst nie erlebt hat, noch nie gesehen hat. Auch keiner von uns hat jemals, außer in irgendeinem Film, gesehen, wie jemand einfach so in den Himmel gehoben wurde. Also ohne Hilfsmittel. Einfach so. Das war schon Wahnsinn. Aber dann kam noch diese Wolke ins Spiel. Und vielleicht dachten die Jungs auch an Folgendes. Da will ich jetzt einen ganz kleinen Ausflug mit euch machen. Wisst ihr, Jesus, wie sich Jesus am öftesten selber genannt hat? Genau, der Sohn des Menschen. 80 Mal ungefähr sagt Jesus in den Evangelien von sich selber, ich bin der Sohn des Menschen, ich bin der Menschensohn. Er hat ziemlich wenig gesagt, ich bin der Christus. Das Wort Christus hat er selber für sich nicht oft verwandt. Aber Menschensohn schon. Er nahm diesen Titel für sich in Anspruch. Er identifizierte sich mit diesem Menschensohn oder mit dem Sohn des Menschen. Das ist so ein bisschen, als ob vielleicht heute jemand sagt, ich bin der Dark Knight. Die jüngere Generation weiß, wer der Dark Knight ist. Naja, vielleicht die mitteljunge Generation. Das ist Batman. The Dark Knight. Ja. Wenn ich immer sagen würde, ja, The Dark Knight muss noch das machen und The Dark Knight, und ich meine mich selber damit. Klar, würdet ihr erstmal lachen, weil ihr wisst, Batman ist ein bisschen krasser als ich. Wie heißt er? Bruce Wayne? Ja, Bruce Wayne. Ich sehe nicht gerade aus wie Bruce Wayne. Ich bin auch nicht so reich wie Bruce Wayne. Aber The Dark Knight ist so eine Art Titel. Ja, es ist ein Titel und viele wissen, okay, was damit gemeint ist. Und der Sohn des Menschen war auch so eine Art Titel. Die Jünger wussten, was er damit meint. Als er gesagt hat, ich bin der Sohn des Menschen, dann wussten die Jünger, was er meint, mit wem er sich identifiziert. Zum Beispiel in Lukas 9, Vers 20, da steht, er sprach aber zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und sprach, der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, das niemand zu sagen. Und er sprach, jetzt von sich selber, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Petrus sagt zu ihm, du bist der Christus, du bist der Messias. Und er sagt, sagt das niemanden weiter? Und wisst ihr was? Der Menschensohn muss vieles leiden. Und er spricht nicht von sich jetzt als Christus, sondern er nimmt diesen Titel Menschensohn. Und das ist richtig interessant und ich glaube, das haben wir auch schon mal gelesen, aber lasst es uns einfach nochmal, wer möchte, aufschlagen. In Daniel Kapitel 7 ist diese Figur Menschensohn, taucht auf. Und wir wissen, dass das Buch Daniel in Jesus Zeiten ziemlich oft gelesen wurde. Es war ein Bestseller. Es war ein beliebtes Buch. Die Geschichte war sehr beliebt. Die Leute kannten diese Geschichte. Sie kannten das Buch Daniel sehr gut. Und deswegen kannten sie auch diese Figur, Menschensohn, sehr gut. Und der Menschensohn taucht hier nämlich auf in Kapitel 7. Ihr könnt mal Vers 9 vielleicht. Daniel hat diesen Traum und dieser Traum ist krass, er beängstigt ihn. Dieser Traum ist ein heftiger Traum und in diesem Traum sieht er, dass verschiedene Tiere aus dem Meer aufsteigen und dass diese Tiere Unheil anrichten und blutdurstig sind und so weiter. Es sind 4 Tiere, später wird uns gesagt, das sind 4 Weltreiche sozusagen. Und er sieht diese bösartigen Tiere, die machen, was sie wollen sozusagen, die sich total zerstörerisch verhalten auf der Erde. Aber dann sieht er auch etwas Positives, nämlich in Vers 9 von Daniel 7. Dann passiert etwas. Und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Und hier ist die Rede von Gott. Sein Gewand war weiß wie Schnee, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron, Feuerflammen, dessen Räder ein lodernes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm. Und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Hier wieder dieser Blick in den Thronsaal Gottes, von dem Jörg auch schon gepredigt hat. Hier ein Blick in den Thronsaal Gottes. Und da ist Gott auf seinem Feuerthron, ein mobiler Feuerthron mit Rädern. Ziemlich cool. Er kann damit rumheizen. Auf jeden Fall, er ist auf diesem feurigen, mobilen Thron. Vielleicht so eine Art Kutsche, so ein bisschen. Es ist alles ziemlich heftig, es ist pompös. Man merkt gleich, Alter, heftig. Hier ist kein Platz irgendwie für normale Menschen. Krass. Dann setzt sich hier der Rat sozusagen zusammen, der Rat Gottes oder der, ja, es werden Bücher geöffnet, das Gericht setzt sich. Aber dann in Vers 13 kommt auf einmal diese Figur, ich überspringe jetzt mal die anderen Verse, kommt auf einmal so eine komische Figur ins Spiel. Und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Hier ist diese Figur, der Menschensohn, The Dark Knight. Diese Figur, wer ist das? Mysteriös. Also, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Also er naht sich Gott, er kann sich Gott nahen. Und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Also hier ist diese Figur. Und immer wenn Jesus gesagt hat, der Sohn des Menschen, dann dachten seine Jünger an diese Geschichte, an diese Figur, die auf den Wolken zu Gott fliegt und sich neben ihn setzt auf einen Thron und wahrscheinlich zu seiner Rechten. Wir lesen ja vorher, dass Throne aufgestellt wurden. Wenn ihr aufmerksam lest, in Vers 9 steht, ich schaute bis Throne, Mehrzahl. Throne wurden aufgestellt. Es war nicht nur der Thron Gottes da, sondern auch ein Thron für den Menschensohn. Und hier kommt dieser Menschensohn auf einer Wolke. Er kommt zu Gott und ihm wird das gegeben. Er nimmt es sich nicht. Gott übergibt ihm die Herrschaft, die Königsherrschaft über alle und alles und jeden. Und die Jünger, also es ist heftig, von sich zu sagen, ich bin der da. Das ist krass. Du sagst damit, letztendlich, du bist der, der das eines Tages alles haben wird. Das ist kein normaler Mensch oder so. Also es ist nicht normal. Und Jesus hat die ganze Zeit gesagt, ich bin der Menschensohn. Wisst ihr, Jesus hat damit nicht tief gestapelt, sondern es war schon eine Ansage. Ich bin der Menschensohn. Aber, was hat Jesus gesagt? Der Menschensohn muss leiden. Es wird nicht, wisst ihr, hier sieht es ein bisschen so aus, als ob da so einer so richtig cheesy auf seiner Wolke so hochjarzt zu Gott und dann so, moin, und dann Gott so, moin, jo, hier, komm, setz dich mal hin, hier, ich geb dir mal alles. So, jo, danke, ne? So, man denkt sich so komplett, wow, Harmonie, herrlich, wunderbar. Aber dass der Menschensohn selber eigentlich von einem dieser Tiere, von diesen Biestern getötet, zerstört wurde erstmal vorher. Dass er selber sich hingegeben hat, gelitten hat. Mit einer Dornenkrone letztendlich. Mit Löchern in den Händen auf dieser Wolke sozusagen zu Gott kam. Stellt euch das mal vor. Es ist nicht so, und das ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Wisst ihr, der Menschensohn muss das einfach alles erstmal erleiden, bevor Gott ihm diese Herrschaft geben wird. Also, das ist diese Figur Menschensohn. Und Jesus redete viel von diesem Menschensohn. Er identifizierte sich mit ihm. Und jetzt erleben die Jünger, wie er weggeht, wie er hochgehoben wird in den Himmel und wie eine Wolke kommt und ihn sozusagen umkleidet, wenn ihr wollt. Und ganz ehrlich, die Jungs haben eins und eins zusammengezählt, oder? Dieser Mann, Jesus von Nazareth, redete ständig von sich als Menschensohn. Er sagte sogar dem Hohepriester, als er verhört wurde, du wirst den Menschensohn kommen sehen auf einer Wolke. Und auf einmal geht dieser Jesus in den Himmel mit einer Wolke. Und die Jungs dachten, tschüss, er ist der Menschensohn. Er ist dieser wirklich, er ist es wirklich. Er ist wirklich der Menschensohn. Ich glaube, das war einfach so ein heftiger, das war so krass für sie. Wie gesagt, diese Bestätigung. Ja, er ist es wirklich. Jesus ist dieser Menschensohn, dem alles gegeben wird. Und ich dachte auch noch einen weiteren Gedanken. Und glaub mir, die Predigt wird heute kurz. Also macht euch keine Sorgen. Noch ein weiterer Gedanke. Jesus ist nicht weit weg von uns. Jesus wird auch von den Aposteln nicht weit weg sein. Ja, er geht in den Himmel. Ja, es ist eine Himmelfahrt. Ja, Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Aber er wird ihnen trotzdem immer noch ganz nah sein. Vielleicht kann man es sich so vorstellen, dass Jesus sich sozusagen in die himmlische Kommandozentrale zurückzieht. Er geht auf den Thron zu Rechten Gottes. Da ist ja sozusagen die Schaltzentrale von allem. Da wird über die ganze Welt geherrscht. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes, aber sein Werk in dieser Welt, das führt er trotzdem weiter. Nämlich durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist durch seine Jünger. Und was sind die Jünger Jesu? Was sind die Apostel? Was sind wir? Wir sind der Leib Christi. Wir sind Jesu Körper in dieser Welt. Wir tun jetzt das Werk Gottes. Wir führen das Werk von Jesus Christus weiter. Die Apostel führten sein Werk weiter. Jesus ist also nicht von dieser Welt gegangen und ganz weit weg in eine andere Welt. Und jetzt seht mal zu, wie ihr das macht, ihr Jungs. Ne? Ciao. Irgendwann sehen wir uns dann. Irgendwann komme ich wieder. Ich verlasse jetzt diese Welt. Lass euch jetzt einige tausend Jahre, überlasse ich euch selber. Und dann irgendwann komme ich wieder zurück und bin total verwundert, was hier los ist. Und dann mache ich den ganzen Planeten hier platt. Und dann mache ich was ganz Neues. Also so, wisst ihr, was ich meine? Jesus geht zwar, aber er ist immer noch hier. Die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Jesus hat diese Erde nie im Stich gelassen. Jesus hat diese Welt nie allein gelassen. Er hat sie nicht allein gelassen. Er hat uns nicht allein gelassen. Er hat die Apostel nicht allein gelassen. Er ist immer noch da. Er ist immer noch nah. Er ist dieser Welt immer noch so sehr verbunden. Das ist sein Herz bewegt, was hier passiert. Das glaube ich so fest. Er sitzt nicht da oben und ist weit, weit weg und es juckt ihn nicht, was hier passiert. Es juckt ihn nicht, was seinen Jüngern hier passiert. Das werden wir gleich auch noch sehen, dass das Quatsch ist. Diese Gedanken sind falsch. Jesus ist immer noch so sehr hier, mitten unter uns. Lest mal mit mir Epheser 19 zum Beispiel. Epheser 1. Epheser 1, Vers 19, Teil 2. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Und das ist genau wie in Daniel 7. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Jesus ist nicht weit weg. Ja, er ist zurückgegangen zum Vater, aber er ist immer noch so nah, mitten unter uns. Die Gemeinde ist sein Leib, sein Körper auf dieser Erde. und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus ist nah. Jesus ist immer noch nah. Und ein Mann, der das erlebt hat, ist Stephanus. Schlag mal mit mir auf Apostelgeschichte 7. Stephanus sieht den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes. Und das ist das Verrückte. Die Jünger haben jetzt keine leichte Zeit. Wisst ihr, so Jesus ist zwar König, wie Epheser sagt, Jesus hat alle Macht, er hat alles gekriegt, alles ist ihm untergeordnet. Aber warum leiden die Jünger dann so dermaßen in der Apostelgeschichte? Sie haben das geglaubt und sie wurden verfolgt, geköpft, gesteinigt, ausgepeitscht. Sie haben gelitten und gelitten und gelitten. Wie passt das zusammen? Wenn Jesus König ist, warum geht es uns so schlecht? Warum müssen wir dann da durch? Aber wisst ihr was? Die Jünger haben nicht daran gezweifelt. Ist das nicht krass? Die Jünger wurden ausgepeitscht, aber sie haben nicht daran gezweifelt, dass Jesus der Menschensohn ist und der König über alles. Ist krass, oder? Wir modernen Menschen, kaum passiert uns was, kaum geht es uns mal schlecht, kaum leiden wir mal, kaum ist ein Arbeitskollege mal böse zu uns, kaum beleidigt uns mal jemand, weil wir Christen sind, denken wir schon so, wie passt das zusammen? Jesus, ich dachte, du bist König, aber warum passiert mir das jetzt? Ich finde es einfach nur, ich kann es auch nicht 100% erklären, wirklich nicht, aber ich finde es krass, wie anders die Jünger damals gedacht haben. Für sie war es anscheinend das Normalste, für sie war es keine Frage. Jesus ist König, aber wir als seine Untertanen, ja, wir leiden. Ja, wir gehen durch denselben, und das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und deswegen stellen sie sich gar nicht die Frage. Deswegen sagen sie nicht, warum. Weil Jesus ihnen gesagt hat, ihr werdet genauso leiden wie ich. Kein Jünger ist größer als sein Meister. Denkt nicht, dass euch das nicht genauso passieren wird wie mir. Das wussten die Jünger. Das gehörte mit zum Paket. Das gehörte einfach mit zum Paket, ja. Wenn ich Jünger von Jesus bin, werde ich auch leiden. Das ist kein Freifahrtschein irgendwie zum Ponyhof. Im Gegenteil. Ich verlasse den Ponyhof, wenn ich Jesus nachfolge und gehe hinaus in die harte, kalte, schwierige Welt. Und das heißt auch, ich werde mit ihm leiden und für ihn leiden und wegen ihm leiden. Und ich werde sein Leiden sogar gleichgestaltet. Darüber haben wir auf der Männerfreizeit von Bill gehört und das war richtig gut. Hier haben wir Stephanus, oder? Und Stephanus in Kapitel 7, Vers 54. Er hält diese Wahnsinnspredigt, erfüllt vom Heiligen Geist, dem Geist Jesu, hat er die Power, den Mut, diese Predigt zu halten, die echt heftig ist. Und er sagt es ihnen direkt ins Face, was falsch gelaufen ist. Genau wie Petrus. Die haben keine Angst mehr, die Jungs. Sie sind wirklich so erfüllt von Gottes Geist. Und sie sagen direkt, sie reden Tacheles mit ihren Anklägern. Und sie rühmen sich Jesu. Und dann in Vers 54, als Stephanus seine Predigt, er hat sie, glaube ich, noch gar nicht zu Ende gehalten, er wird unterbrochen eigentlich während der Predigt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Und es ist genau wie bei Petrus, wenn ihr euch erinnert an den Anfang, die erste Predigt von Petrus. Auch da wurden die Herzen der Zuhörer durchbohrt. Aber die Zuhörer haben sich damals bei Petrus bekehrt. Die Zuhörer hier jetzt werden sich nicht bekehren, leider. Da passiert leider was ganz anderes. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Das hätte ich gern gehört. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen, da ist er wieder, den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. finde, diese Geschichte ist gut für uns. Hier ist ein Mann, der leidet. Hier ist ein Mann, der gleich sterben wird. Hier ist ein Mann, der den Tod vor Augen hat. Und er sieht, dass Gott regiert. Er sieht, dass Jesus Christus regiert. Obwohl er jetzt gleich sterben wird, bekennt er, Jesus ist König. Wisst ihr, es ist kein Gegensatz. Wenn wir in Bedrängnis kommen, wenn wir gemobbt werden, wenn wir gedisst werden, wenn wir schlimme Dinge erleben, das heißt nicht, dass Jesus nicht König ist. Das heißt nicht, dass Jesus nicht König ist. Im Gegenteil, Jesus ist König. Und wir folgen ihm einfach nach durch schwere Zeiten. Die hatte er auch. Wir werden ihm einfach ähnlicher. Und ohne dass wir leiden, werden wir ihm einfach nicht ähnlicher. Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet. Wenn wir diesen Blick haben, wenn wir im Leiden diesen Blick haben können, dass der Sohn des Menschen zu Rechten Gottes steht, ich glaube, das gibt uns so viel Mut. Und ich glaube, wenn es uns schlecht geht, dann müssen wir darum beten, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Herr, hilf mir, auf dich zu schauen. Hilf mir, in den Himmel zu schauen. Hilf mir, zu dir zu schauen. Erinnere mich daran, dass du der Herr bist, dass du regierst, du bist der König. Und dass du es letztendlich gut machen wirst mit mir. Das steckt doch dahinter, oder? Dass der König diese Ungerechtigkeit nicht einfach ertragen wird. Ja, seine Untertanen sterben. Ja, seine Soldaten sterben im Kampf. Ich drücke es jetzt mal ein bisschen krass aus. Aber der König wird das nicht ungesühnt lassen. Der König sieht das. Wisst ihr, Jesus ist nicht irgendwo bei den Sternen im Weltall und kriegt nicht mit, dass hier gerade Stephanus gesteinigt wird. Im Gegenteil. Er sieht, dass Stephanus... Wisst ihr, hier passiert jetzt was, wo jeder von uns weggucken würde. Jeder von uns würde das hier nicht sehen wollen. Die meisten von uns, die normal sind, sage ich mal im Kopf. Würde jetzt nicht gerne sehen wollen, wie dieser Mann mit Stein totgeworfen wird. Wie ein dicker Stein an seinen Kopf fliegt und seinen Kopf zerplatzt. Oder ein Loch kriegt oder zermatscht. Das würde keiner von uns, der normal ist, sehen wollen. Aber Jesus guckt sich das voll an. Wisst ihr, das ist wie bei dem Samariter. Der barmherzige Samariter war der Einzige, der sich diesen zermatschten Mann auf der Straße angeguckt hat. Der war auch zermatscht. Jesus dreht sich nicht um und sagt, ja, das kann ich nicht sehen. Nee. Nein, Jesus sieht uns in unserem Leid. Er sieht uns, wenn wir solche Dinge erleben. Er schaut hin, er guckt nicht weg. Und er ist trotzdem der König. Stephanus hat das so krass erlebt. Und jetzt ganz zum Schluss, Offenbarung. Ich will euch einfach noch einmal zeigen, wie nah Jesus uns ist. Schlagt mal Offenbarung auf, Kapitel 1. Da lesen wir auch von Jesus. In Vers 12 heißt es dann über Jesus, Johannes hat diesen Traum über Jesus, diese Vision, und er sieht Jesus. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Jesus ist Johannes begegnet und hat ihn angesprochen. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern, wisst ihr, mitten unter den Leuchtern, nicht weit weg, sondern unter den Leuchtern, inmitten der Leuchter, jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wisst ihr, diese Leuchter, unter denen diese Figur sich bewegt, das sind die Gemeinden. Diese Leuchter sind ein Symbol für die Gemeinden. Jesus, der Menschensohn, er geht mitten unter den Gemeinden. Er ist mitten unter uns. Er ist hier. Er sieht. Und dann kommen diese Briefe. Und da wird so deutlich, der auferstandene Jesus, der Menschensohn, sieht. Er sieht, wie es uns geht als Gemeinde. Er sieht unsere Herausforderungen als Gemeinde. Er sieht auch, wo wir versagen als Gemeinde. Und er möchte, ja, uns auf den rechten Weg bringen als Gemeinde. Er kümmert sich. Er ist nicht ferne. Im Gegenteil, er ist nah. Dieser Menschensohn ist uns so nah. Dieser König Jesus ist mitten unter seinem Volk. Er ist der König mit der Dornkrone. Er ist der König, der selber für seine Menschen leidet. Ich meine, wo findet ihr so einen König? Wo findet man so einen Präsidenten, der selber sagt, okay, ich nehme das alles auf mich. Ich nehme das alles auf meine Kappe. Unser Politikern fällt es schwer, uns Menschen fällt es schwer, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Sogar für das, was wir gemacht haben. Aber Jesus übernimmt Verantwortung sogar für das, was er nicht gemacht hat. Stirbt am Kreuz. So ein König ist er, der sich kreuzigen lässt für sein Volk. Der sich kreuzigen lässt anstelle des Volkes. Der sagt, ich nehme eure Verantwortung. Eigentlich ist es eure Verantwortung, aber ich nehme die auf mich, weil ich euer König bin. Was für ein König. Was haben wir für einen guten König? Wir können ihm vertrauen und deswegen, ich glaube, die Jünger waren so froh. Sie kannten ihren Jesus. Sie wussten oder sie fühlten sich bestätigt. Ja, er ist wirklich dieser Messias. Er ist der Menschensohn. Jesus ist der König und er regiert. Und mit dieser krassen Einstellung gehen sie dann in die ganze Welt hinaus. Überlegt euch das mal. Das ist doch krass, oder? Sie gehen in jedes Land. Sie gehen nach Rom, wo der mächtige Kaiser herrscht, der auch sehr mächtig ist, der sich auch als so eine Art Messias gesehen hat, als König der Könige. Und dort haben sie die Dreistigkeit zu behaupten, nein, das ist gar nicht der Messias, das ist gar nicht der König der Könige. Jesus von Nazareth ist der König der Könige. Das ist der eigentliche König über alle Könige. Und Leute, lasst uns genauso mutig heute sein. Wenn wir uns mit Politik, und wir haben die halbe Männerfreizeit nur über die Europawahlen geredet, ohne Quatsch. Also ein paar Männer. Ein paar junge Männer, ja. Wir haben darüber geredet, über Politik. Und dann kann man manchmal schon auch frustriert manchmal sein, weil man so denkt, oh Mann, das läuft irgendwie alles nicht. Und die Leute, die oben sind, die denken vielleicht wirklich zu viel nur an sich und vielleicht auch zu wenig an die anderen. Und dann kommt noch, dann redet man, oh ja, dieser Trump, oh nein, aber auch dieser Putin und dieser Erdogan. Aber auch diese Merkel und alle und Theresa May und was weiß ich und wie sie nicht alle heißen, Salvini und bla bla bla. Und dann kommt man noch zu irgendwelchen anderen Diktatoren und man denkt sich, oh mein Gott, was ist eigentlich los in dieser Welt? All diese mächtigen Menschen. Und manchmal macht man die Nachrichten aus, man ist frustriert, man ist traurig, aber man ist auch entmutigt und denkt sich so, die werden die Erde noch zugrunde richten. Aber nein, Jesus ist größer. Jesus wird, ja, wir werden die Erde, ja, wir machen die Erde wirklich kaputt, das ist wahr. Das bestätigt auch die Bibel. Wir tun dieser Erde nicht gut, weil wir auf einem völlig falschen Dampfer sind als Menschheit. Das stimmt, weil wir eben nicht mit Gott gehen, weil wir eben nicht Buße tun, weil wir keine weichen Herzen haben, sondern harte Herzen, weil wir eben wirklich nur oder zu viel an uns denken. Aber es gibt da einen König, der ist größer als Donald Trump Achso, den Chinesen habe ich vergessen. Wie heißt der? Qipi oder Qingpi? Sorry an alle Chinesen, die hier heute sind. Feng, wie heißt das? Egal. Der chinesische Präsident ist auch ein sehr mächtiger Mann. Aber viel bescheidener als Donald Trump. Nach außen. Aber wisst ihr, egal. Unser Jesus ist größer. Und er wird das letzte Wort haben. Jesus wird das letzte Wort haben. Nicht diese Männer, sondern unser Jesus. Und er regiert. Jetzt schon. Und nicht diese Männer, sondern er. Ich bete noch mit euch. Herr, wir danken dir, dass du wirklich der, ja, du bist der König der Könige. Du bist wirklich dieser Menschensohn. Dir ist alles, ja, Gott hat dir alles zu Füßen gelegt. Alle Gewalt, alle Herrschaft. Und es kommt ein Tag, an dem wirst du hier auch wirklich auf dieser Erde, ja, regieren. Und wir beten im Vater unser, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir wünschen uns, dass dieser Tag bald kommt, Herr. Wo auch hier auf Erden einfach dieser ganze menschliche Blödsinn beendet wird. Dieser rebellische Blödsinn, dieses zerstörerische, negative, was wir Menschen anrichten, was wir uns gegenseitig antun, was wir dieser Erde antun, was wir unseren Kindern antun, Herr. Wir wünschen uns, dass der Tag bald kommt, an dem du wirklich übernimmst, Herr. An dem deine Herrlichkeit diese Erde erfüllt, an dem deine Liebe diese Erde erfüllen wird. Deine Nächstenliebe, Herr. In der Bibel steht, du bist Liebe. Herr, und diese Erde braucht Liebe. Jesus, und weniger Egoismus und weniger von uns. Herr, wir müssen abnehmen, du musst zunehmen, Herr. Wir wünschen uns, Herr, komme bald. Ja, trete bald auch deine Regierung hier auf dieser Erde an, sodass sie sichtbar wird für alle Menschen. Und bis dahin hilf du uns, Herr, ein königliches Priestertum zu sein, deine Botschafter zu sein, Herr. Deine Zeugen zu sein in dieser Welt. Hilf uns, Herr. Hilf uns als Gemeinde, Herr. Herr, mach uns so, dass wir dich repräsentieren können, dass wir so lieben können, dass wir so barmherzig sein können, dass wir vergeben können, so wie du vergeben hast. Dass wir die gute Botschaft weitergeben können, Herr. Dass es Rettung gibt, dass es Vergebung gibt, Herr, für jeden Menschen, egal was er getan hat. Herr, bitte forme uns, dass wir wirklich hier als dein Leib auf dieser Erde, ja, dass wir würdig wandeln können unserer Berufung, Vater. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt und der einfach weiß, boah, ich habe so Probleme damit, in Jesus Wegen zu gehen. Ich habe so Probleme damit, Menschen zu lieben. Ich habe so Probleme damit, weil ich meinen Arbeitskollegen so hasse, weil ich ihn so bescheuert finde, weil ich meine Lehrer nicht mag. Und andere Dinge, weil ich neidisch bin, weil ich so habgierig bin. Vater, bitte form uns um, Herr, in dein Ebenbild, damit wir auf dieser Erde dein Leib sein können, damit viele Menschen einfach noch dich treffen können, auch durch uns, dich sehen können, durch uns, Herr. Und danke, dass wir wissen dürfen, du regierst. Amen.